Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Mut oder Sicherheit?
Mut.
Kollektiv oder Hierarchie?
Kollektiv, aber ja, ich würde sagen, so wie der Herr Arvidsson sagt, weil wir brauchen immer auch eine Hierarchie, um irgendwie das Kollektive hinzubekommen.
Spätzle oder Smörebröt?
Ja, meine Tochter versucht eben in Schweden Spätzle zu bestellen. Das kann ich nicht. Das ist zu exotisch. Aber ich würde sagen Smörebröt.
Ich bin großer Fan. Würde sagen Spätzle, weil Smörebröt ist dänisch.
Ja, aber ein Brot mit, aber ein Brot mit irgendwie ein Hering oder ein Lachs drauf geht auch in Schweden. So, ja.
Da gehen wir gleich noch drauf ein, auf die Unterschiede. Herrlich, das ist ein guter Start mit Ihnen. Seit über 70 Jahren verfolgt das schwedische Architekturbüro White Architecta eine klare Vision, die Gesellschaft durch Architektur zu gestalten, nachhaltig, gemeinschaftlich und zukunftsorientiert. Was 1951 mit Sidney White in Göteborg begann, ist heute eines der größten Architekturbüros Skandinaviens, im Besitz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Interdisziplinär aufgestellt und mit dem Anspruch, durch Gestaltung gesellschaftliche Wirkung zu entfalten. White arbeitet in Schweden, Norwegen, Deutschland, Großbritannien, Kanada und Ostafrika und verbindet architektonische Exzellenz mit einem klaren Wertekompass. Gleichberechtigung, Verantwortung, Neugier und echte Zusammenarbeit. In dieser Podcast-Folge der Jung Talks sprechen wir, Diane Slavic und Wiebke Becker, mit Fredrik C. Larsson und Martin Arvidsson über Unterschiede in der Planungskultur, über demokratische Unternehmensführung, über regenerative Architektur und über die Frage, was wir voneinander lernen können.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite beim heutigen Jungen Architecture Talks Podcast. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, freut uns, dabei zu sein.
Wiebke hat es ja gerade schon gesagt, White wurde 1951 in Göteborg gegründet. Seit 2021 haben Sie auch ein Büro in Deutschland, ganz konkret in Stuttgart. Was war der Antrieb, ein Studio in Deutschland aufzubauen und warum gerade in Stuttgart?
Ja, vielleicht kann ich da anfangen. Das ist so halt, man hat klar, weit im Ausland Projekte zu haben oder Wettbewerbe oder Ähnliches, das gibt es seit lange. Und man hat eine Vorzeit, einige Jahre immer wieder versucht, auf den deutschen Markt zu kommen, über Wettbewerbe, unterschiedliche Verfahren. Und aus diesem Arbeit ist dann zwei Projekte entstanden im Stuttgarter Raum. Das war das Heinzelmann-Areal in Reutlingen und das Schulcampus Feuerbach. Schulcampus Feuerbach ist in einer Arge-Konstellation mit Günther Hermann Architekten. Also Bauen ist immer noch sehr physisch. Man ist vor Ort. Dann braucht man auch jemanden vor Ort. Und man braucht jemanden vor Ort, die sich auch mit dem Planungskultur auskennt. Und somit wurden wir angefragt, wir beiden, Martin und ich, wir hatten schon Kontakten zu White privat auch und haben dann angefangen zu zweit, aber haben dann auch schnell gemerkt, wir können das nicht alleine hier ausmachen. Und somit sind wir auch dann erwachsen und hat dann Leuten eingestellt hier.
Was war denn für Sie die größte Überraschung beim Ankommen im deutschen Architekturkontext? Positiv wie negativ?
Ich habe ein halbes Jahr in Schweden gearbeitet.
Ah, ja.
Und Martin, du bist seit 93 in Deutschland. Wir kennen eigentlich nur die deutsche Planungskultur, wie die deutschen Büros funktionieren. Und für uns war dann White neu sozusagen in einem deutschen Kontext.
Ich komme ein bisschen auch zurück zu dieser Frage, warum in Stuttgart, warum Deutschland? Und ich glaube, es gibt da zwei Ebenen. Natürlich gibt es ein Interesse generell für Deutschland in Schweden und diese Bewunderung auch für Deutschland. Und das ist der größte Markt in Europa. Und das spielt eine Rolle, aber vor allem auch die andere Ebene, also die persönliche Ebene. Es gibt Leute, so also wie Fredrik und ich, die ein Interesse oder einen Kontakt immer mit White hatten. Geht zurück zu den Studienzeiten. Aber es gibt auch bei White auch Leute, die von Deutschland kamen und direkt nach dem Studium bei White angefangen hatten und auch das persönliche Interesse hatte, dann wieder in ihrer Heimat sozusagen was zu machen. Und wir, Fredrik und ich, wir wollten wieder Kontakt mit Schweden vielleicht auf einer beruflichen Ebene dann etablieren. Und das ist die Treibkraft auch, dass das hier zustande gekommen ist.
Also eine Win-Win-Situation für beide, ne?
Man muss klar auch sagen, also White aus Schweden, die Vorgeschichte, bevor man den Standort aufgemacht haben, hat man sich klar an mehrere Standorten, also Wettbewerbe gemacht in Hamburg, in Berlin und so. Und dann ist es konkret her was entstanden. Und Stuttgart ist auch interessant. Das wissen Sie auch. Also das ist eine Architekturstadt. Wir haben sehr gute Tragwerksplanung. Also die ganze Geschichte hier auch spielt eine Rolle. Und man wollte klar in so einem Kontext auch was aufbauen. Das war auch wichtig.
Das sind ganz spannende Stichworte, die Sie uns da gerade gegeben haben. Wenn wir jetzt nochmal einen Blick auch auf die schwedische Planungskultur werfen, die sich ja doch stark von der deutschen unterscheidet. Sie haben es gerade gesagt, auch Vergabe, Vertragsmodelle, Verantwortlichkeiten. Wie unterschiedlich sind die Rollenverständnisse?
Also wir haben diese Diskussion ganz oft mit unseren Kollegen aus Schweden, mit den deutschen Kollegen, die vielleicht auch nicht lange in Deutschland gearbeitet haben. Und wir haben das manchmal runterdestilliert auf einen Werkvertrag. Ein Werkvertrag ist eine besondere Sache. Da sind wir vielleicht auch eine Ausnahme. Und das zu erklären, ist ganz schwierig, wenn man das nicht gemacht hat.
Ja.
Auch in dem Zusammenhang, dass wir oft bei mehreren Bauvorhaben, die auch jetzt laufen, einen Vertrag über alle Leistungsphasen, dann können wir Subs reinholen. Aber wir sind letztendlich der Vertragspartner. Das sind so Sachen, die nicht gängig in Schweden und auch in England läuft, wo eine ausführende Firma sicher auch früher im Boot reingeholt wird. Positiv oder negativ will ich nicht beurteilen, aber da sind wir hier dran gewöhnt. Und das ist da ein großer Unterschied. Dann gibt es andere Sachen, aber das fängt schon mit dem Vertrag an, sozusagen. Ein Vertrag und ich sag mal, einen festen Preis stimmt auch nicht ganz, aber dass man nicht ein paar Stunden arbeitet. Also, ne?
Training dich, wir sind der Schwede, ne? Das, glaube ich, war eine Voraussetzung, um diese Niederlassung hier aufzumachen. Wir kennen ja Schweden, wir kennen Skandinavien. Aber wir waren beide, glaube ich, sehr überrascht. Wir wussten, dass es Unterschiede gibt, aber dass sie so groß sind, das hat uns schon auch überrascht. Wir waren in Kontakt mit dem Bürochef in Uppsala, das ist eine Stadt nördlich von Stockholm. Also White hat ja Büros in unterschiedlichen, die größeren Städten in Schweden. Und wir haben ein bisschen so am Anfang, haben wir oft über diese Unterschiede gesprochen. Das hat sich mittlerweile gelegt. Jetzt sind wir mit dem Alltagsgeschäft so beschäftigt, dass wir uns nicht mehr so viele Gedanken darüber machen. Aber sie hatte gesagt, dass wir dann erklärt haben, wie das in Deutschland funktioniert, dass wir oft große Projekte in einzelne Gewerke ausschreiben und vergeben und abwickeln. Dann hat sie so spontan gesagt, ja, das ist wie in Schweden wie in den 50er Jahren. Und das hat sie nicht negativ gemeint und vielleicht auch mit einer gewissen Sehnsucht zurück zu den Zeiten. Also sie hatte wahrscheinlich dann auch ein bisschen Erfahrung davon, sie war ein bisschen älter. Und ja, also das hat mit dem schwedischen Modell zu tun. Es gibt sehr große Bauunternehmen und es gibt ja etwas, was als Totalunternehmen heißt, dass Projekte abgewickelt werden, wo der Architekt dann auch in so einer Struktur von der Baufirma beauftragt wird.
Und da geht man ein bisschen zurück. White seit 1951, das war schon damals anders. Das war der schwedische Folkhemmet, nennt man das, also Folkheim, wie das aufgebaut wurde nach dem Krieg. Schweden war nicht im Krieg, aber man hatte auch dann diese Modernisierung von Schweden, die ganz extrem vorangetrieben wurde. Dann kam serielles Bauen, also in der Phase, wo man gesagt, Schweden hat man dann ein Ziel. Man wollte dann unter 10 Jahren 1 Million Wohnungen bauen. Und da ist sozusagen eine Produktionsgeschwindigkeit entstanden. Und somit ist aus der Rolle des Architekten auch kleiner geworden in den Prozessen und die Firmen mit vielen Aufträgen größer geworden. Und da hat es angefangen zu kippen. Das heißt, es ist auch ein Teil, wenn man rückblickend die Geschichte von White auch anguckt, da ist man ein Teil von diesen Veränderungen sozusagen. Weil es man seit 70 Jahren jetzt tätig sind, ja.
White hat dann auch schon bei der Gründung als generalunternehmerisches Büro gearbeitet oder gab es damals dann zu Anfang auch noch die Einzelvergaben in Schweden?
Dann waren die Einzelvergaben sicher mehr gewöhnlich. Der Kontakt zu der Baustelle jetzt als Architekt war auch größer. Ich meine, man darf nicht vergessen, also da gab es auch eine Zeit, wo Schweden, auch die Architektur von Schweden, ganz hoch geschätzt wurde. Wir haben auch bekannte Namen. Wir haben auch eine ganz gute Mittellevel von Architektur in Schweden. Vielleicht ein paar Stars von früher, jetzt nicht so mehr. Aber was damals gebaut wurde, die Qualität und auch die Zukunftsgedanken damit eingeflossen wurden, war man da auch ein Vorreiter. Man hat einen Vorsprung, man war nicht im Krieg, das war nicht zerstört, das muss man auch dazu sagen, aber auch sehr modern und progressiv.
Zurzeit laufen zwei große Krankenhausprojekte parallel, einen in Schweden, in einer Stadt heißt Karlstad, und wir haben ein Projekt in Tübingen, zusammen mit HPP, wir haben dann ein AG. Und das ist eigentlich ziemlich interessant, diese Projekte dann zu vergleichen. Wir sind dann vom Vermögen und Braun dann beauftragt, wir haben einen Werkvertrag und wir sind dann der erste Ansprechpartner. In Schweden ist das Bauunternehmen beauftragt, ein Stück Krankenhaus zu liefern und muss dann das Team zusammenbringen mit allen Fachplanern, mit den Architekten. Und das ist also ein sogenanntes Totalunternehmen, ja. Also der Contractor, das Bauunternehmen, hatte Vertrag mit dem Bauherrn. Und hier haben wir als Architekten den Vertrag. Und ich glaube, das sagt dann alles über die unterschiedlichen Rollen, die wir dann in so diesen zwei Prozessen dann haben. Und die damit dann hergehende Verantwortung.
Und dann ist es auch so, das gibt es auch Beispiele in Schweden. Da hat ein Vertrag mit einem Auftraggeber bis zur Leistungsphase 3 oder 4. Und dann, wenn man dann weiter beauftragt wird, hat man einen Vertrag mit der ausführenden Firma. Also solche Konstellationen gibt es in Deutschland auch, aber in den Projekten, die wir gerade jetzt machen, ist es nicht so, sondern das ist klar dann durchgängig sozusagen. Die Leistungsphasen werden abgerufen, ja.
Das schwedische Modell hat viel sehr verwandt auch mit dem Modell in England. Also wir haben auch ein Büro in London und ich glaube, dass das, was das angeht, eigentlich da viel mehr Ähnlichkeiten gibt.
Würden Sie sagen, dass Deutschland was von Schweden lernen kann?
Ja, und ich glaube, da ist auch Bewegung in Deutschland. Wir machen viele VGVs, also was man jetzt versucht, anders abzudecken. Also Generalplaner, okay, Generalplaner käme dann von einem Objektplaner, das ist eine Sache, das ist eine Sicherheit für einen Auftraggeber. Aber wir haben diese IPA-Konstellation auch, was jetzt auf den Markt kommt, um diese komplexen Prozesse, die wir haben, wo wir auch sehen, wo die Projekte auch nicht gut laufen und Schwierigkeiten haben, kann man sicher davon was lernen. Und ich glaube, das wird mehr in die Richtung gehen. Das ist nur ein Gefühl, weil ich glaube, diesen Konstrukt, den wir haben, wo ich auch sehe, es geht bei uns auch so. Wir haben eine Schnittstelle zu den späteren Leistungsphasen mit dem SUB auch. Schon damit fängt es sozusagen an. Es ist eigentlich bei dem HAI so gedacht, dass man alle Leistungsphasen abwickeln. Diese Schnittstelle ist oft schwierig, auch für uns. Kriegt man irgendwie hin. Aber schon da fängt es an irgendwie, dass diesen Generalist, Architekt, der alles kann, von Skizze bis zu Bauleitung, Ausschreibung, das beherrscht ganz wenig Büros. Mhm. Was charmant ist in Deutschland, finde ich, ist klar, dass es mehr kleinere Büros gibt. Diese Bürostruktur gibt's immer noch. Das soll man auch schützen. Tendenz ist schon jetzt, wenn wir die Verfahren anschauen, was da gefordert wird, das kriegt man oft nur in eine Dreierkonstellation als Bewerbergemeinschaft hin. Weil wer kann diese gebaute Referenzen innerhalb von den letzten 3 Jahren nachweisen? Aber ich denke, dass wir schon neue Richtungen, also das wird sich auch in Deutschland entwickeln.
Was kann denn entstehen, wenn skandinavische Neugierde auf deutsche Strukturen trifft?
Das geht dann zurück zu der Frage, warum jetzt White sich da letztendlich entschieden haben, auf dem deutschen Markt zu sein. Und es gibt ja eine große Bewunderung in Schweden für Deutschland und für das, was man in Deutschland alles produziert und für das technische Können und so weiter. Und ich glaube auch, man wollte mit dieser Entscheidung nach Deutschland zu gehen, man wollte auch da sein, wo man denkt, okay, alle diese Fragen, die jetzt so wichtig sind und wo wir eine Antwort suchen für die Zukunft, was Nachhaltigkeit angeht, was Wohnen und sowas angeht, da meint man also, dass Deutschland da sehr progressiv unterwegs ist. Was die Technologie angeht, hier ist man an der Spitze der Entwicklung. Und das war also mit auch ein Grund, warum man hier in Deutschland sich dann etabliert hat. Also ein Beispiel zu nennen, also Holzbau.
Dann darf man klar auch nicht vergessen, also Deutschland ist ein großer Markt. Klar ist es eine sehr große Konkurrenz, das wissen wir. Es gibt sehr viele gute Büros. Alle kochen mit Wasser, wie man sagt. Aber es ist auch ein Markt. Wenn wir sehen jetzt, gerade jetzt, wo wir auch unterwegs sind im Gesundheitswesen, was da gerade aufpoppt, auch an Verfahren und mit den Krankenhausreformen etc. Und auch im Schulbau, wo wir auch unterwegs sind. Und da, glaube ich, ist es auch so, dass wir gehen in eine gewisse Richtung, dass wir Architekten auch, ja, das fordert auch eine gewisse Spezialität. Also dieser Generalisten-Gedanke ist so weg. Das fängt schon mit den Bewerbungen an, was man alles nachweisen müssen. Aber wir sehen klar, dass da große Möglichkeiten sind in die beiden Bereichen. Und die passen auch ganz gut zu der Geschichte von White. Man hat Schulen früh gebaut. Man hat auch schon in den 70er Jahren angefangen, Krankenhäuser zu planen. Und ein bisschen, wenn man zurückgeht und denkt, hier diese Bild von Schweden und Deutschland, was ich da mich mehr wünschen würde vielleicht in Deutschland, ist, dass die harten Schnittstellen, die wir haben, auch zu anderen Fachplanern, sagt man einen Landschaftsplaner. White hat auch Landschaftsplanung im Haus, dass man das besser mit anbieten kann. Wir haben hier extrem unterschiedliche Leistungsbilder mit dem Freiflächenplaner und Architekt, aber in Schweden ist es anders möglich, die mitzuziehen, dass man sich gemeinsam bewirbt. Das gibt's auch jetzt in Deutschland. Man muss sich auch zusammen mit Freiflächenplaner bewerben, um überhaupt ausgewählt zu werden. Aber dass man mehr außerhalb unserer Leistungsbilder, also Nachhaltigkeit, Städtebau, dass man einen größeren Bereich abdecken können. Das kann man oft bei den Projekten in Schweden machen. Und oft sind wir so extrem fokussiert, Objektplanung und Schnittstelle zu den anderen. Klar, Koordination, Pflicht haben wir auch.
Diese Frage, dass wir voneinander lernen können. Also ich finde, Holzbau ist ein Beispiel eigentlich sehr gut, weil wir wissen, also diese technologischen Errungenschaften, die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten, die fanden in Süddeutschland und die Vorarlberg Österreich statt vor allem. Aber wenn es darum ging, diese Entwicklungen zu implementieren und zu verwenden, da finde ich, kann Schweden ein guter Beispiel sein. Mit viel weniger Bürokratie, vielleicht etwas mehr Neugier, vielleicht mehr Mut, Sachen zu probieren und tatsächlich dann umzusetzen. Und natürlich hat Schweden dann Vorteile, wenn es zum Beispiel um Brandschutz geht, um letztendlich höher mit Holz zu bauen, Holz mehr exponiert zu sein, also nicht mit so vielen Brandschutzmaßnahmen zu verdecken. Das zeigt es ziemlich gut. Deutschland steht da für die Innovationen und die Entwicklungen im Holzbau. Aber Schweden ist eigentlich weiter, wenn es darum geht, das zu implementieren. Obwohl, jetzt holt Deutschland auf. Wir haben eine große Hürde, was die Anforderungen und die Bürokratie und so weiter angeht beim Holzbau. Ja, da machen wir uns das selbst nicht leichter.
Ich merke, dass ich auch dann geprägt bin ein bisschen von Deutschland. Man wartet ab. Ball flach halten, sage man und so, oder? Und die Schweden sind da vielleicht mutiger und sagt, jetzt probiert man das aus. Und wir sagen da oft, wart mal ab. Also man ist mehr vorsichtig. Der Daumen geht nicht sofort hoch. Das ist so ein bisschen, wo ich glaube, wir beiden auch ein Stück Deutschland in uns haben, sozusagen. Und da kann man schon die Begeisterung und ich will es nicht Naivität nennen, aber diese, nicht die Probleme zu sehen, ein bisschen davon auch lernen.
Nein, es gibt in Schweden also generell unter Neugier für neue Sachen weniger Bedenken. Und deswegen sind neue Sachen leichter zu implementieren in Schweden. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum Schweden etwas weiter ist mit der Digitalisierung unserer Arbeitswelt.
Ich kann mich gut erinnern, ich habe Anfang der 2000er Architektur studiert und wir von Deutschland aus, also ich habe in Darmstadt studiert, haben eigentlich immer gegen Skandinavien oder in Richtung Niederlande geschaut, weil eben genau das passiert ist, was Sie gerade beschrieben haben. Der Mut bzw. dieser Wille, es einfach mal auszuprobieren, scheint dort einfach etwas ausgeprägter gewesen zu sein. Und man hatte die Möglichkeit, es sich dort eben auch anzuschauen und wirklich zu erleben. Während man hier in Deutschland noch überlegt hat, machen wir es jetzt? Passt es wirklich? Entspricht es den Richtlinien oder nicht? Können wir diesen Weg gehen oder sollte man nicht einfach den altbewährten Weg gehen?
Da habe ich einen Unterschied gemerkt. Du machst es sicher auch. Also wenn wir eine Auslobung von einem Wettbewerb bekommen, da ist es ein dickes Papier, 50 Seiten vielleicht. Jeder Raum muss nachgewiesen werden. Und wenn man dann einen Raum extra machen würde oder einen weglassen, dann hätten wir ein Problem bei der Vorprüfung. Oder? Man erwartet, dass der Architekt bei Wettbewerben in Schweden, vielleicht auch in Dänemark und Norwegen, auch mit eigenen Ideen kommt. Also dass man sagt, okay, jetzt braucht man hier einen gemeinsamen Raum. Der ist nicht im Hauptprogramm, aber der tut gut. Das ist, glaube ich, sehr fair in Deutschland. Man kann das alles beurteilen. Aber vielleicht fehlt auch die Möglichkeit da. Das ist das, was wir können. Oder wir müssen eigentlich da über den Randteller ein bisschen rausschauen. Vielleicht sagen, das passt vielleicht nicht hier. Vielleicht braucht man was anderes.
Ich mache mich viel Gedanken darüber, wenn es darum geht, wie öffentliche Projekte gegeben wird. Und wir haben in Deutschland im Mittelstand, wir haben fantastische Firmen. Ohne die Firmen würden wir nicht planen können. Wir werden immer mit offenen Armen irgendwie empfangen und wir bekommen so viel Hilfe. Aber wenn es darum geht, dann auszuschreiben und zu vergeben, das öffentliche Vergaberecht, dann macht es sehr schwierig für die Firmen, weil dann muss man irgendwie das billigste Angebot nehmen. Aber da könnte man, glaube ich, unglaublich viel Gutes tun für Deutschlands Zukunft, wenn man das Vergaberecht verändert, dass man früher mit den Firmen arbeiten können und voneinander da profitieren. Vielleicht hat es auch mit IPA zu tun, aber ich glaube, da kann man in diesem Feld oder in diesem Bereich könnte man unglaublich viel tun, ja.
Da sprechen Sie uns wirklich aus der Seele. Das würden wir so sehr feiern und begrüßen, wenn das der Fall wäre, da noch früher zusammenzuarbeiten, vielleicht auch weg von den günstigsten Angeboten, sondern schauen, was ist denn wirklich die beste Lösung? Wie kann es zukunftsfähig gestaltet werden und auch ausgestattet? Wir wissen, was Sie meinen.
Wirklich profitieren von der Firma, die so weit sind mit ihren Produkten und die früher in den Prozessen einzubringen und dass sie auch die Aufträge dann auch bekommen. Wir wissen, dass das Vergaberecht in der Schweiz ist anders und wir wissen, dass ein privater Bauherr kann ja machen, was er will. Aber gerade von dem Hintergrund, was so jetzt mit Holzbau, was wirklich eine andere Herangehensweise verlangt, da könnte man jetzt anfangen, finde ich. Und das tut man auch.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass es da gar nichts passiert.
Aber Martin, da hast du auch Erfahrung oder wir Erfahrung von einem Projekt in Kronstetten. Wir haben sogar gesagt, es war vielleicht zu spät. Das hätte man auch früher. Da gab es klar eine ausführende Firma. Das ist eine Holzbaufirma. Schon Ende Leistungsphase 3, Anfang 5 mit reingeholt. Da gab es die Möglichkeit. Und das muss man schon sagen. Das ist schon extreme Unterstützung, Hilfe und in den ganzen Prozess ist es klar, viel einfacher abzuwickeln.
Sie haben eben schon einen Punkt auch ganz kurz mit angesprochen. Wenn wir jetzt nochmal uns die skandinavische Architektur etwas genauer anschauen, was genau macht sie aus? Und vielleicht auch nochmal, wenn wir in die Richtung oder Sie auch nochmal in die Richtung denken, wie ist denn da der gesellschaftliche Gestaltungsanspruch auch?
Ja, wir beide haben auch in Skandinavien, ich in Norwegen erst und dann auch in Schweden studiert. Und ich muss schon sagen, ein wichtiger Punkt auch schon im Studium ist der Raum zwischen den Häusern. Also da gibt's genug darüber geschrieben, auch bekannte Dänen viel auch geschrieben. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Also dass man nicht aufhört mit dem Gebäude, sondern immer diesen öffentlichen Raum mitdenkt, auch als Objektplaner. Das finde ich ganz prägend auf jeden Fall, als Unterschied.
Sie haben gesagt, skandinavische Architektur. Ich tue mir ab und zu schwer mit diesem Begriff. Wir haben Dänemark, wir haben Norwegen, wir haben Finnland, wir haben Schweden. Aber es gibt ja offenbar für von außen betrachtet etwas, was uns vereint. Also der Umgang mit Licht, eine gewisse minimalistische Haltung, die sich auch in die Mode niederschlägt. Also es gibt eine großes Können, finde ich, auch über Farben und Textilien, die letztendlich die Räume färben. Und ich glaube, dass in Deutschland ab und zu kommt die Innenarchitektur, die wird ein bisschen ab und zu vielleicht stiefmütterlich behandelt, aber die ist letztendlich so unglaublich wichtig, weil es ist die letzte Schicht, die wir in den Räumen haben. Und diese Schicht färbt die Räume und gibt den Räumen eine Atmosphäre. Und das ist vielleicht, wo tatsächlich dann auch die skandinavische Architektur auch, die sind ziemlich gut, wenn es darum geht, letztendlich die Räume von Farbe, von Textilien dann so zu gestalten, dass die ja sehr angenehm erlebt wird. Und Das Licht spielt eine Rolle natürlich, eine große Rolle, und das wird sehr bewusst eingesetzt.
Aber das ist auch was Allgemeines, denke ich, oder? Mit Inneneinrichtungen in Skandinavien. Das kommt klar auch hier in Deutschland, aber das ist schon ein bisschen so gefühlt bei allen drin. Manchmal auch bei Freunden oder wie man sich interessiert, wenn man in jede Wohnung reingeht und das sieht einfach gut aus. Oder auch bei den Dänen. Ich habe auch Freunde in Dänemark. Man kümmert sich klar um sein Zuhause und man verbringt auch viel Zeit. Da ist dunkel im Winter und so. Aber das ist schon sehr wichtig. Also sehr wichtig für die Skandinavier. Das ist auch bekannt dafür.
Wir erleben das in Deutschland ganz oft in den Gesprächen mit Innenarchitekten und Innenarchitektinnen, dass dies häufig bedauern, dass sie nicht frühzeitig von den Architekten mit in die Projekte eingebunden werden, sondern oft erst zu einem sehr, sehr späten Zeitpunkt mit Räumen konfrontiert werden, wo man vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt noch anders mit Tageslicht hätte umgehen können oder vielleicht hier und da nochmal Öffnungen hätte anders denken können. Wie ist denn Ihre Vorgehensweise?
Da rede ich jetzt von den schwedischen Projekten, wo wir nicht direkt beteiligt sind, aber wir kriegen das klar mit. Ist es so, dass in den meisten Projekten, da baut man ein Team auf, komme ich ein bisschen zurück zu das, was ich vorher gesagt habe, zu diesem Gesamtkompetenz sozusagen. Also man hat einen BIM-Expert dabei, man hat jemanden von Nachhaltigkeit, man hat einen Innenarchitekt, man hat einen Landschaftsplaner und dann hat man dann der Architekt oder Objektplaner. Also die werden mit eingezogen. Und wir haben das jetzt auch in unserem Tübinger Projekt auch Unterstützung von Schweden bekommen. Das geht um das Krankenhaus jetzt. Und ich denke, dass wir manchmal hier, also ich gilt für uns auch so als Architekten, denke, ja, das kriegen wir auch hin. Das machen wir auch, die Innenarchitektur. Das ist das soll. Also man hat so ein bisschen ein Bild, aber das ist schon was anderes. Wir haben, glaube ich, genug Aufgaben sowieso. Und wenn jemand sich darum kümmert und auch im Büro sitzt, ist es schon sehr hilfreich.
Das wird die Innenarchitekten und Innenarchitektinnen total freuen, was Sie gerade gesagt haben. Wir hatten vorhin schon über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Und Sie hatten angedeutet, eigentlich ist Deutschland für Sie so das Land, das mit Nachhaltigkeit gestartet ist. Für uns Deutschen sind es die skandinavischen Länder, die wir als Vorreiter sehen zum Thema Nachhaltigkeit. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht regenerative Architektur konkret aus?
White ist da gut aufgestellt. Man hat sehr, sehr früh sich um diese Fragen gekümmert. Und das ist ja irgendwie fast ein DNA von White, also nachhaltige Architektur. Und man kennt ja dann an, dass Deutschland auch sehr ambitioniert ist, was diese Fragen angeht. Und das war ja mit auch ein Grund, weil man denkt, da hat man was auch zu bieten und deswegen hat man dann auch Vorteile auf dem Markt letztendlich, weil man sehr weit mit diesen Fragen gekommen ist.
Also gute Architektur ist doch auch nachhaltige Architektur.
Absolut.
Ich habe gerade hier was, das eine der ersten Projekte, Baron Bakana in Örebro von White und guckt das an, wie man da die Außenräume und auch die Wohnungsgrundrisse gut geschafft haben. Also die funktionieren immer noch. Da fühlt man sich wohl, oder?
Gründerzeitbauten funktionieren heutzutage auch noch.
Ja, genau. Das ist tatsächlich so, oder? Also diese qualitativ und das, ich denke, auch mit dieser ganzen Geschichte jetzt nicht abreißen. Das ist schon schwierig, ein schönes Gebäude abzureißen, oder? Was wir hier alles abreißen müssen, alte Parkhäuser, alte Kaufhäuser etc., ist oft so damit verbunden, dass man denkt, ist doch nicht schön, können wir abreißen, oder? Aber wenn man wieder ein bisschen zurückgeht, also das Thema, was auch groß jetzt ist, das ganze Reuse. Also wie schaffen wir jetzt diesen Kreislauf? Den finde ich immer noch eher bei uns ziemlich theoretisch. Man ist noch nicht so weit. Man weiß auch nicht, wer übernimmt die Verantwortung. Das ist klar ein Riesenthema, wenn ich alte Fenster reinbaue etc. Ich glaube, es wird kommen. Wir haben ein paar ganz gute Beispiele aus Schweden, die wir auch jetzt demnächst anschauen auf unseren White-Tag. Wir treffen uns einmal pro Jahr, das ganze Büro, diesmal in Uppsala und Stockholm, werden solche Sachen anschauen. Das interessiert mich ein bisschen, wie genau diese Themen da behandelt wurde. Ein Auftraggeber, wie denkt er, wenn er alte Fenster einbaut von einem anderen Vorhaben, oder? Also ich frage mich selber dann, wie würde ich mich da hinstellen? Also sind die dicht oder so? Wer übernimmt die Verantwortung, oder? Weil das Reuse ist sehr jetzt so groß im Raum, aber konkret glaube ich, braucht man schon ein bisschen Zeit und da gibt es immer wieder gute Beispiele, aber es ist noch nicht so weit. Und da denke ich auch allgemein unsere Rolle als Architekt, der schon ziemlich weit gefächert ist, das ist ein Thema für sich wirklich. Das muss auch abgedeckt in unseren Leistungsbilder in Hawaii. Wie gehen wir mit solchen Sachen um? Ich bin sehr gespannt, wenn wir neue Hawaii bekommen, wie solche Sachen dann auch drinstehen, wenn wir das jetzt wollen. Und das ist das, was wir wollen.
Sie haben gefragt, so, woran erkennt man es konkret? Ja, man könnte sagen, okay, es ist aus Holz. Man kommt ja nicht an Holz vorbei, weil das ist so deutlich. Das Holz, jetzt das Material, also nicht nur tragend, aber für die Fassaden jetzt letztendlich auch ein Wiederkehr in die Stadt feiert. Und das ist ja ein Kennzeichen für regenerative Architektur. Und die Tatsache auch, dass wir mit Holz in den urbanen Ballungszentren, in Städten, in dichteren Quartieren dann bauen können. Und es passiert ja nicht nur in Schweden, es passiert ja natürlich auch in Deutschland. Aber das werden wir auch in Zukunft viel mehr davon sehen. Jedes Material hat seinen optimalen Einsatzbereich und wir dürfen nicht blind werden und sagen, das Holz ist die einzige Lösung, aber das ist mit einer Lösung und wir kommen nicht daran vorbei, bei jedem Projekt zu fragen, können wir das aus Holz machen oder was können wir aus Holz machen? Weil da ist jedenfalls bei Neubauten dann viel gewonnen, wenn es darum geht, CO2 einzusparen. Und ja, das ist regenerative Architektur.
Mit Blick auf die Zeit, wir haben jetzt schon so viele tolle Themen besprochen, aber wir haben einen Punkt, der uns noch so wahnsinnig interessiert und davon sind wir überzeugt, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Das ist nämlich nochmal ein ganz wesentliches Detail, denn White ist ja im Besitz der Mitarbeitenden. Und was passiert denn, wenn Architektinnen, Architekten ihre Organisation selbst gestalten dürfen?
Also das hat schon ganz früh angefangen. Ja. Also klassisch ist das Büro aufgebaut mit Gründer, in dem Fall die Männer, die das Büro gegründet haben in den 50er Jahren. Und man hat dann in den 70er Jahren auch da mehrere Partners reingeholt. Und seit Mitte 80er Jahren gab es die Möglichkeit von Mitarbeitenden Anteile zu kaufen. Also es liegt schon ziemlich zurück. Und das war dann erst nach 5 Jahren angestellte Verhältnis. Und jetzt hat man das auch gekürzt. Jetzt kann man, wenn man angestellt ist, innerhalb von 1 Jahr auch Anteile kaufen. Aber das bedeutet auch eine Verantwortung. Und das ist eine interessante Sache, finde ich, hier, auch vielleicht in unserem deutschen Kontext. Wie kann man das transformieren? Das ist nicht so, dass eine hier Ende des Jahres mit einem großen Koffer Geld rausgehen, sondern das geht zu uns zurück. Und wir können wir wirtschaftlich denken in den Projekten, weil es uns zugutekommt. Und da müssen wir ein bisschen dran arbeiten, muss ich sagen, hier auch.
Passiert das denn? Also ist das dann auch der Punkt, dass dieses unternehmerische Denken auch einsetzt?
Ich würde sagen, bisher nicht ganz so. Ich glaube, das ist schon ein anderen Kontext, wenn man in ein schwedisches Büro anfangen würde, wo das quasi in das DNA von Anfang an dabei ist, diese Art zu denken. Und wir kommen hier eigentlich mit, wir beide auch und die anderen, mit anderen Brillen an. Der Chef macht das so ungefähr. Und hier hat man die Möglichkeit auch, so wie in Schweden gibt es viele, die holen eigene Projekte rein. Also sozusagen, die sind dann Auftragsleiter in den Projekten und führen die Projekte ein bisschen wie ein eigenes Büro hin, unter einem großen Schirm. Und dann hat man klar die Vorteile, also das Geld dann, wenn alles gut läuft, also dass wir dann auch unsere Study Trips machen können. Wir haben auch unsere Forschungsabteilung, wo man auch Geld beantragen kann, um Sachen zu untersuchen, etc. Aber ich muss sagen, das passiert nicht Automatismus.
Beeinflusst es die Kultur im Büro? Also was jetzt so Entscheidungsfindungen angeht, Verantwortung hat ja eben schon so ein bisschen mit reingeklungen, aber auch die Beteiligung. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Ich glaube, das braucht wirklich ein bisschen Zeit. Und das braucht vielleicht auch, ich sag mal, ein paar neue Projekte, wo man das wieder neu in Gang setzen kann. Wir haben jetzt Projekte, die laufen auch seit lange, auch zum Teil auch in Schweden. Und wir versuchen, das zu sensibilisieren. Und ich hoffe, dass wir das auch erreichen, weil das ist das Ziel auch. Das ist wirklich das Ziel, dass es nicht, ich sag mal, ein Häuptling da oben gibt, die immer rechts und links sagt, eine gewisse Hierarchie brauchen wir, aber dass man auch die Möglichkeiten sieht, unter diesem Schirm was Eigenes zu gestalten. Und das ist eine Sache, was man auch bei White sieht in Schweden. Ich frage mich manchmal so, hier in Deutschland, wir sind auch nicht die Jüngste, aber wo sind alle die älteren Kollegen sozusagen, oder? Ich habe auch im Büro gearbeitet mit jungen Leuten und dann sind die weg. Bei White ist das auch eine Möglichkeit, dass man klar länger, man kann da eine Basis aufbauen und man bleibt länger in dem Büro, weil man die Kontakte hat vielleicht, so Auftraggeber und die pflegen können und neue Projekte und so. Und dann auch vielleicht neue Rollen bekommen etc. Und dann muss man klar sagen, dass wir nicht abhängig hier sind vom Gründer. Das Büro verschwindet nicht mit dem Gründer oder man weiß nicht, was passiert, wenn man aufhört. Das finde ich ganz charmant eigentlich, dass man da personenunabhängig ist.
Also ich glaube, auch wenn wir eine kleine Einheit ist, diese große Familie von White Büros, ich glaube auch trotzdem, dass das eine sehr robuste Struktur ist. Und ich glaube auch für die Angestellten, dass sie dann auch die Möglichkeit haben, einen Teil zu kaufen von der Firma, also einen Aktien zu kaufen und dann ein Teilhaber zu sein. Ich glaube nicht, dass es vielleicht für unsere Einheit dazu geführt hat, dass die dann mehr als Unternehmer dann agiert haben und dann akquiriert haben. Ich glaube, das sind wir noch nicht, aber das wird sich entwickeln. Aber ich glaube schon, das Gefühl zu haben, dass man auch einen Teil von White besitzt, sondern dass niemand uns dann letztendlich auch kaufen können und niemand kann White verkaufen. Wir bestimmen das selber letztendlich. Was machen wir mit dem Geld, was wir dann hoffentlich verdienen? Wie können wir das Geld reinvestieren in Forschung und so weiter? Und ich glaube, dass es auch so eine große Freiheit auch führt, was eine größere Freiheit vielleicht, als man hätte, wenn man in einem kleineren Gründerbüro wäre. Glaube schon.
Da muss ich auch was ergänzen, das ist ganz interessant, auch ungewöhnlich. Wirtschaftliche Transparenz. Wir sind auch geschuldet, gegenüber den Eigentümern transparent zu zeigen. Und das ist ungewöhnlich. Und da ist, dass man mit einem Team sitzt und guckt, wo liegen wir jetzt wirtschaftlich in einem Projekt? Das weiß ich nicht immer, ob das so angenehm ist auch, ehrlich gesagt. Weil viele sind hier, die haben, ehrlich gesagt, Projektleiter, die lange unterwegs waren, keine Ahnung, ob das Projekt mit Plus, Minus oder was weiß ich rausging. Aber hier ist das ziemlich transparent und da merke ich schon, dass das ist auch ein bisschen unheimlich, oder? Wenn das so deutlich wird, wo stehen wir jetzt gerade?
Aber auch ehrlich.
Ja, ja, ich sag das nur. Wenn wir jetzt um Kulturunterschiede reden, ist das, ich habe das nie erlebt vorher, Martin, du auch nicht. Das ist so und das ist transparent, denn das sind wir auch geschuldet gegenüber unseren Teilhaber. Mit dem White Tag auch, da treffen sich alle Aktienbesitzer. Ich meine, das sind 80% der Angestellten, die Aktien besitzen. Und wenn man das Büro verlässt, dann gibt man die Aktien ab, also man kann die nicht mitnehmen. Und ich kann die nicht verkaufen an der Kollege, sondern die gehen dann in diese Windstiftung zurück, wie eine Bank. Und dann ist es klar auch wichtig, dass die Aktien nicht zu viel steigen. Das ist eine andere Sache. Dann werden die so teuer sozusagen.
Aber das klingt total spannend und wir lassen uns mal überraschen. Das ein oder andere kleinere Büro denkt ja ähnlich mittlerweile, was diese Anteile am Büro betrifft, um einfach auch so ein bisschen eine stärkere Bindung und Teilhabe zu schaffen. Wir lassen uns mal überraschen, wie sich das in der Zukunft weiterentwickelt. So, jetzt sind wir tatsächlich schon am Ende angekommen, auch wenn wir wahnsinnig gerne noch ganz lange weitersprechen würden, weil auch wir ganz viel mitnehmen aus dem heutigen Gespräch. Vielen Dank dafür. Wir haben ganz am Anfang schon über kulinarische Unterschiede gesprochen und ich würde tatsächlich zum Ende hin ganz gerne mit einer persönlichen Frage abschließen. Welche kulinarische schwedische Spezialität vermissen Sie in Deutschland?
Janssons Frest ist ja übersetzt Janssons Versuchung. Das ist Kartoffelsahne-Anchovis.
Beide einig? Nein.
ich gehe auch in die Richtung sozusagen. Die Zutaten da drin auch mit Anchovis, Sardellen. Also was ich vermische, ist klar diese Fischgerichte. Und dann bin ich ja ein großer Fan von Salzlakritz. Kann man mittlerweile auch in Deutschland kaufen. Ich weiß hier, der Edeka, der Nachbar, da gibt es auch sowas. Genau, das Salzige vielleicht ist es so ein bisschen.
Dann danke ich an dieser Stelle ganz herzlich für die Einblicke, für die Zeit, für das offene Gespräch, für die Beschreibung der kulturellen Unterschiede, was für uns an der einen oder anderen Stelle auch ganz neue Einblicke geschaffen hat. Ganz herzlichen Dank dafür und wir sagen Tschüss bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Podcast von Jung.